Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Das zu denken. Eben das Gute war, wir mussten damals nichts. Und dann hat sich das aber trotzdem schnell entwickelt und gut entwickelt. Und man hat es einfach so genommen, wie es kommt, und hat versucht, immer die Freude daran zu behalten. Und das war immer der Fokus. Und es stand auch nie Geld im Mittelpunkt. Und ja, und das war schon schön. Also da bin ich wahnsinnig froh. Ich hatte parallel auch andere Formationen, wo es vielleicht ein bisschen anders lief, und deshalb konnte ich das gut konnte ich das wieder mit anderen Augen sehen und schätze es auch dementsprechend wahnsinnig. Und ja, bin froh, dass das so gekommen ist. Ja, wir sind eigentlich im Herzen immer noch alle so ein bisschen Hobbymusiker, so die Blasmusikanten aus dem Dorfverein, und da sind wir wie ein bisschen hängen geblieben noch im Herzen. Und vielleicht macht es das auch ein bisschen aus, ja, dass wir den Leuten so nah sind und das repräsentieren, was sie vielleicht selber auch ein bisschen sind.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich hoffe, euch geht es gut und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch um einen kleinen Gefallen bitten, denn die Statistiken zeigen, dass ungefähr, ja, knapp die Hälfte von euch, die den Podcast hören, den Abonnieren-Button noch nicht gedrückt haben. Wenn ihr mir also einen Gefallen tun wollt, dann drückt den Abo-Button jetzt. Das hilft mir, den Podcast größer zu machen. Bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, wie immer der Supporter, und das ist Buffet Grandport. Buffet Grandport ist Europas größter Hersteller, was Blasinstrumente betrifft, mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Und Buffet Grandport hat die verschiedensten Marken unter sich, unter anderem B&S, und die haben erst vor einem halben Jahr eine neue Trompetenserie herausgebracht, nämlich die Personality-Trompete. Und die heißt so, weil drei Trompeterpersönlichkeiten, nämlich Martin Hutter, Thomas Enderker und Benny Brown, daran mitgearbeitet haben und sich jeweils ein Instrument auf ihr Spielertyp zuschneidern haben lassen. Ich konnte unlängst diese Trompeten ausprobieren und muss sagen, ich bin bei der Benny Brown Trompete gelandet, denn die ist für mein Spiel und meine Einsatzmöglichkeiten die flexibelste. Und welcher Spielertypus ihr seid, das müsst ihr natürlich selber rausfinden, aber ich kann euch nur empfehlen, probiert diese Trompeten mal aus. Mein heutiger Gast ist Roman Pizio. Den Namen an sich weiß ich nicht, ob man kennt, aber die Gruppe, bei denen er spielt, mit Sicherheit, nämlich die Festbänkler. Die Festbänkler sind für mich ein Phänomen der Blasmusik, denn sie füllen mittlerweile riesige Hallen und Bühnen und haben unlängst schon auf großen Festivals, nicht nur dem Woodstock, der Blasmusik gespielt und sind auf jeden Fall ein Garant für Hits, für Stimmung und für viele Leute. Das Phänomen Festbänkler habe ich bisher immer nur von außen betrachtet und wollte einfach mal wissen, was steckt dahinter, wie ticken denn die Menschen, die das machen, und habe Roman angeschrieben und wir kamen gleich drauf, dass wir das, wenn es möglich ist, natürlich live machen und nicht per Zoom wie die meisten Gespräche. Und da die Festbänkler in der Nähe, nämlich in Frankfurt, gespielt haben, hat er mich einfach eingeladen, hat gesagt, komm rum, wir reden und danach kannst du dir eine Show angucken. Ich muss sagen, die Show hat mich richtig umgehauen und ich kann langsam dieses Phänomen Feschbänkler verstehen und greifen, denn eins muss man den Jungs lassen, sie sind auf jeden Fall eine der hart arbeitendsten Bands, die ich kenne, denn sie veröffentlichen neben dem Tourleben am laufenden Band neue Songs, Videos, sind kreativ, haben auch ein Kinderkonzert am Start und bleiben einfach nicht stehen. Ich will gar nicht lange reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Roman Pizio.
Mein heutiger Gast hat Musik studiert, spielt Trompete und gehört zu einer der erfolgreichsten Bands der letzten Jahre. Die Schweizer Band spielte beim Nova Rock in Österreich, Open Air Gampel in der Schweiz. Das Taubertal Festival in Deutschland war Headliner beim Woodstock der Blasmusik, Burning Brass und der Brasswiesen bei Brass Palmas in Kroatien und zuletzt auf dem Frequency in Österreich. Ihre Hitsingles Ein Leben lang und Unsere Reise sind aus der Blasmusiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich, dass wir einen Termin in Ihrem vollen Terminplan gefunden haben und darf herzlich willkommen sagen von den Feschbänkler Roman Pizio.
Hallo Andi, grüße dich.
Roman, welches Stück hast du als letztes Mal bewusst gehört, bevor wir hier jetzt gesprochen haben?
Das war tatsächlich noch ein Song, den wir heute Abend spielen und noch nicht so lange im Programm haben. Den habe ich bewusst angehört, um alles rauszuhören, was ich dann heute Abend dran denken muss. Das war Tic Tac.
Genau. Ah, die neue Single.
Ja, genau.
Okay, ja. Genau. Du sagst heute Abend, ich bin hier Backstage in Frankfurt in der Butch Cup. Wie sieht so ein Tag für euch aus, wenn ihr auf Tour seid? Also ich bin jetzt kurz nach dem Soundcheck da. Wie sieht so der normale Tag bei euch aus?
Im Grundsatz reisen wir in der Nacht ganz oft, was natürlich optimal ist, weil da wenig Verkehr ist. Und dann kommen wir irgendwann am Morgen an, je nachdem wie weit die Strecke ist, manchmal Mittag erst, bauen dann am frühen Nachmittag auf, machen Soundcheck, dann meist wird gegessen. Also es ist immer eigentlich sehr, sehr straff. Es ist wenig Zeit dazwischen, aber wenn mal was bleibt, dann nehmen wir uns die Zeit raus und genießen unsere Crew und unser Team. Ja, und dann nach dem Abendessen geht es eh schon bald los. Die einen legen sich noch kurz hin, die anderen duschen und dann meistens um 8, 9, spätestens 9:30 ist dann die Show. 2 Stunden mit einem kurzen Break dazwischen. Dann wird es meistens 11, 12, dann kommt Merchandise dran. Dann machen wir das noch gut 1,5 Stunden. Und ich sage jetzt, in den meisten Fällen sind wir dann so um morgens zwischen 2:30 und 3:30 im Bus, trinken das Feierabendbier und weiter geht's.
Das ist ein straffes Programm, oder?
Das ist schon straff, aber wir machen alles so wahnsinnig gern, haben eine coole Crew und ich glaube schon, dass es ein absolutes Privileg ist, so einen Job ausführen zu dürfen.
Mhm. Ja. Kommst du selber noch zum Üben oder hältst du dich quasi dadurch fit, dass ihr so viel spielt?
Auch, also es ist tatsächlich so, die Trompete ist ja schon ein bisschen ein gemeines Instrument. Das muss ich auch immer wieder feststellen, wenn ich mit meinen Mitmusikanten spreche. Ich bin da tatsächlich einer von denen, der noch viel üben muss, einfach um die Kraft zu behalten. Ja. Also ich merke das dann, das ist auch so ehrlich. Und ich merke das dann, wenn ich mal nicht genug geübt habe, dann stehe ich am Wochenende oben und die Lippe ist wirklich das ist, wenn die nicht funktioniert, dann ist das Stress pur. Dann stehst du oben und schwitzt dir einen ab und hast Angststellen ohne Ende. Und ja, ich bin da vielleicht weniger stabil gebaut wie andere, aber ja, ich brauche das schon.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Ich merke das auch sofort, wenn ich nicht übe. Ich komme nicht mehr so viel zum Üben und muss mich dann für manche Sachen wirklich punktuell fit machen. Das ist super anstrengend und nervig, weil ich halt auch nicht so einen Naturansatz habe wie manche, die einfach 3 Wochen nichts machen und irgendwie schon relativ schnell fit sind und ich muss mir das echt immer mühevoll erarbeiten.
Das geht mir genau gleich, ja.
Wie gehst du dann damit um auf der Bühne, wenn du merkst, okay, ich hätte vielleicht noch mehr machen müssen?
Also ich schaue natürlich zum einen, dass es nicht mehr zu oft vorkommt, weil ich genau weiß, wie ich leide. Ich bin eh schon ein bisschen Nervenbündel, also eher ein bisschen nervenschwach und natürlich kommt eine Routine rein und jetzt sind wir am Ende der Saison, da merkt man schon, man ist gut drin. Aber doch spielen die Nerven bei mir immer, sind ein großer Faktor. Und wenn ich dann noch die Lippe habe, die nicht mitspielt, dann ist das too much. Und deshalb schaue ich schon, dass das mehrheitlich eigentlich vorhanden ist. Also ich merke dann auch, ich habe unter der Woche eigentlich einen guten Plan und mit den Schülern bist du auch immer ein bisschen dran. Da weiß ich genau, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils so 2 Stunden für sich selber noch rausnehmen und dann noch einen Tag Pause dazwischen, dann geht es meistens so. So, das ist so der grobe Rahmen.
Was machst du in den 2 Stunden? Gibt es da eine Routine? Oder?
Ja, ich bin da ein bisschen wirklich auch in eine Routine reingekommen. Ich war in Luzern, habe da das Masterstudium gemacht bei Markus Würsch und der hat ein super Programm zusammengestellt. Mhm. Das ist so ein Basic-Programm, das dauert in etwa 80 Minuten pro Tag. Das ist nur Basics. Begonnen bei Stamp bis über Collins und dann am Schluss noch ein bisschen Zunge. Also ist eigentlich alles drin und ich habe mich so ein bisschen in Basics verliebt. Oder verliebt. Ich habe mich daran gewöhnt auch ganz fest und ich brauche das. Das ist wie so, wenn ein Sportler jedes Mal noch eine Massage danach braucht. Ich brauche das wirklich und ich komme dann eigentlich selten zu Etüden. Also sind natürlich Etüden auch teilweise ja, ja. drin. Aber das merke ich einfach, das tut mir gut. Und ja.
Ich glaube, ich bin so ein ehrlicher Spielertyp. Weil ich mag auch Basics total. Und bevor ich irgendwelche Stücke oder so übe, übe ich lieber erstmal meine Basics selbst. Und dann geht es mir besser. Also ich habe auch früher, auch im Studium, mir Basics als Stücke geübt. Weil ich Gott sei Dank gut vom Blatt spielen kann. Also ich bin da relativ fit. Und wenn der Rest funktioniert, dann funktioniert das mit Musik machen dann eigentlich ganz gut.
Ja,
aber der Rest muss halt funktionieren.
Irgendwie. Ja, genau. Und das gute Gefühl muss da sein. Und dann ist eh schon viel gut, oder?
Ja. Genau. Mhm. Du hast gesagt, du bist ein Nerventyp. Das hätte ich jetzt... Also ich muss jetzt was gestehen. Mhm. Ich habe euch noch nie live erlebt.
Alles gut.
Aber wenn man so YouTube-Videos anguckt, Bilder anguckt... Hätte ich nie gedacht, dass du bist ein Nerventyp.
Ja, okay. Ja, das sagen viele tatsächlich. Ja, das liegt vielleicht ein bisschen daran, ich versuche das mit der Rampensau auf der Bühne vielleicht zu kaschieren. Ja, na, auf der Bühne, da habe ich dann schon, ich sage jetzt, es braucht dann 2, 3 Nummern und dann wird es schon besser, das merke ich dann richtig. Dann geht eine gewisse Grundanspannung, geht dann mal weg und dann spielt man schon befreiter, atmet tiefer und ist angekommen, dann geht es schon auf. Aber ich glaube, man muss einem schon sehr, sehr gut kennen, dass man das spürt und merkt, ob jemand nervös ist oder nicht. Ich glaube, der Großteil der Masse spürt das so nicht. Ich kann das, glaube ich, schon unterdessen ein bisschen kaschieren. Ja.
Aber warum bist du Selbstzweifler?
Im Grundsatz schon sehr, wie soll ich sagen, selbstkritisch im Grundsatz. Ja, das bin ich schon. Aber ich würde nicht mal sagen, dass das der Grund ist, dass ich irgendwas an mir auf der Bühne dann suche, was nicht passt oder zweifle an mir, sondern das ist so ein Grundgefühl, was einfach da ist oder nicht da ist. Manchmal kommt es auch gar nicht. Also es ist so sehr unberechenbar und ich kann auch nicht erklären, warum es kommt und kann auch nicht sagen, wann es wahrscheinlich eher kommt und wann nicht. Ich bin auch schon Woodstock oben gestanden und habe gedacht, heute geht es aber ziemlich gut. Mhm. Und dann war aber auch schon eine kleine Veranstaltung und da ging es überhaupt nicht gut. Also ich merke zum Beispiel, also zu Hause, wenn meine Familie kommt, dann bin ich schon angespannter. Aber ansonsten kann ich gar nicht sagen, da gibt es irgendeine Regel. Okay. Überhaupt nicht. Ja. Ja.
Spannend.
Ja. Ja.
Vor allen Dingen, weil ihr macht ja jetzt Musik, die jetzt, und nicht falsch verstehen, aber die ist jetzt nicht wie bei einer Klassik auf Perfektion ausgerichtet. Das heißt, wenn du mal kiekst, das ist ja völlig oder egaler als in einem Sinfoniekonzert, wo sich dann wahrscheinlich 20 Geigen noch umdrehen und zum Trompeter kurz hinterschieben, was heute los ist. Deswegen verstehe ich gar nicht, wovor...
Als Trompeter bist du natürlich immer exponiert.
Das stimmt.
Man hört immer Sachen raus, wenn man will. Aber ich glaube, im eigenen Kopf passieren ganz viele Dinge, die eigentlich in der Realität gar nicht wirklich wahrgenommen werden. Oder soll ich sagen, ich glaube, die Leute kommen ja nicht auf ein Konzert und warten auf die Fehler. Das passiert wirklich im eigenen Kopf. Und das, was du sagst, ist schon so, dass mit den Orchestern, deshalb muss ich da auch ganz klar sagen, dass das wäre nie meine Schiene geworden, da hätte ich nie standhalten können.
Ja. Hast du irgendwann mal überlegt, das zu machen?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe die Ausbildung begonnen in Velkirch bei Lothar Hilbrand und hatte da schon große Probleme mit diesem Thema und da war für mich eigentlich schon von Anfang an klar, es wird auf den Unterricht herauslaufen und vielleicht so eine Mischung mit ein bisschen Freischaffens, mit Kombos, mit Bands, mit, ja. Also das war eigentlich immer klar und mich hat das Pädagogische auch immer sehr gereizt. Mhm. Die Kinder, das macht mir Spaß und das war dann so wie die Grundbasis und was dann natürlich mit der Band gekommen ist, das war ja nicht zu erwarten und wunderschön, ja.
Ich würde einen Sprung nach vorne machen. Wie kam generell Musik bei dir ins Leben?
Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Ich weiß, ich war oft mit meinem Papa auf Konzerten, Blasmusikvereine in der Region und wir hatten in unserem Dorf in Oberig hatten wir und haben wir immer noch einen sehr guten Musikverein. Da spielte mein damaliger Lehrer Adrian Euxer auch mit. Der ist sehr bekannter Lead-Trompeter aus der Schweiz und ja, war 8 Jahre bei ihm. Das waren eigentlich so die ersten Schritte der Trompetenunterricht bei Adrian. Ja, und eben da ist das so entstanden. Ich war mit dem Papa wahrscheinlich auf dem Konzert, habe gedacht, ja, der Adrian, das Wahnsinn, was der spielt und das gefällt mir, das will ich auch. Ich glaube, ich war nicht mal auf einer Instrumentenvorstellung. So ist das entstanden. Dann ging alles ziemlich schnell. Mit 7 habe ich begonnen. Ja, genau.
Und wann die Entscheidung, dass du studierst?
Ja, mein Vater hatte ein Maurergeschäft und habe da auch mal hier und da ein bisschen reingeschnuppert, habe andere Sachen auch probiert und habe schnell festgestellt, das Handwerkliche, das wird mir dann wohl nicht so liegen.
Kenn ich auch sehr gut.
Und die Musik hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht, sei es Singen, sei es das Instrumentale. Ich habe dann auch früh begonnen, ein bisschen auf dem Klavier zu begleiten, die traditionellen Geschichten. Bei uns gibt es viel so Stubete, wo dann einfach viele Musikanten zusammenkommen und spielen. Und das hat mir einfach imponiert, das hat mir gefallen. Und das Freie auch, wir haben im Dorf auch eine Stegreifpartie, da habe ich auch mitgespielt. Ja, und so war eigentlich Musik immer, hatte immer einen großen Stellenwert für mich und das blieb auch immer so und dann musste ich mich vielleicht bei meinen Eltern ein bisschen durchsetzen. Sie hatten dann schon gemeint, vielleicht eine Lehre wär vielleicht doch nicht schlecht zuerst. Ich habe dann aber gefunden, mir würde es schon eigentlich grundsätzlich passen, wenn ich das gleich machen könnte mit der Musik und Fächer war für uns sehr nahe, da konnte man das auch verbinden mit dem Musikgimmi. Eigentlich eine gute Geschichte und dann durfte ich dann nach Frankreich gehen, ja.
Okay, aber Trompete studieren und aber selber schon merken, okay, irgendwie, ich habe vielleicht auch so ein Selbstzweifelproblem. Wie geht es zusammen? Weil Trompete ist ja schon auch so ein Macho-Ding manchmal. Mhm.
Ja, es war halt dann schon die Trompete, da konnte man nichts mehr dran ändern. Und das mit dem Problem, das stellte ich fest bei den Vorspielabenden. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, dass das funktioniert nie. Bei den Proben hat alles oft noch super gut funktioniert.
Auch da haben wir was gemeinsam. Ja. Das war bei mir auch so. Ich habe, egal wo ich draußen gespielt habe, völlig egal.
Ja.
Sobald der Vorspielabend in der Hochschule war.
Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was es, das Erfolgserlebnis hat ganz klar gefehlt. Das war nie da. Also das war eine Katastrophe mit mir. Ich muss ein wirklich ganz furchtbarer Student gewesen sein. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem damaligen Lehrer Lothar entschuldigen.
Aber was hat er dazu gesagt? Habt ihr daran irgendwie gearbeitet?
Nein. Also wir haben sicher darüber gesprochen, aber ich glaube, Lothars Stärken waren eher in anderen Bereichen. Ich habe dann wirklich mit einem Mentalcoach gearbeitet, okay, auf die Bachelorprüfung hin. Also ich musste das ganz, ganz, ganz dringend. Und auch auf die Masterprüfung wieder hin habe ich daran gearbeitet und habe das dann irgendwie über die Bühne gebracht. Spaß hat es überhaupt keinen gemacht. Und trotzdem, das Resultat war super. Die Dozenten waren happy, aber ich habe einfach gemerkt, das macht mir keinen Spaß, so auf der Bühne zu stehen. Und dann parallel kam das mit dem Festspänkler und da wuchs ich nach und nach in die Geschichte rein, konnte ein bisschen ein Selbstvertrauen aufbauen und das tat dann gut. Ja, das ist eigentlich so lustig. So, es waren wie so zwei Welten, die aneinander vorbeigingen.
Klingt so nämlich.
Ja.
Was hat also Mental-Coaching ist immer mehr ein Thema, auch bei mir im Podcast und so. Was hat er konkret mit dir gearbeitet? So als Tipp vielleicht?
Ja, das ist noch schwierig so kurz zusammenzufassen, aber man hat im Grundsatz eigentlich versucht, die Nervosität anzunehmen. Mhm. Man hat das als Objekt versucht anzunehmen und zu sagen, du gehörst zu mir, das ist ein Teil von mir und ich probiere jetzt mit dir zusammen eine gute Geschichte über die Bühne zu bringen. So ein bisschen kurz zusammengefasst. Und da gibt es natürlich viele Übungen. Das beginnt bei Atmung, das beginnt bei Kontrolle. Wir haben jongliert, alles Mögliche. Mhm. Ja. Und das hat schon gut getan. Ja, es war intensiv, aber das war wichtig.
Mhm. Gibt es irgendwelche Rituale, die du jetzt vor der Bühne noch machst, also bevor ihr rausgeht?
Also im Grundsatz, ich probiere immer das Ganze gar nicht mehr groß. Ich probiere nicht mehr zu groß darüber nachzudenken. Probiere einfach den Moment zu genießen und zu leben und gut zu atmen. Und probiere einfach, wie soll ich das sagen, man darf sich ja auch selber nicht so wichtig nehmen. Das ist ganz wichtig. Schlussendlich sind wir eine Person aus einer Band, der möglicherweise 2-3 Töne verschießt an diesem Abend, die ganz viele Leute aufgrund vielleicht sogar der Akustik oder weil ganz viele rundum mitsingen, das gar nicht feststellen können. Und wir machen daraus eine Riesenkiste, aber im Gesamten ist das ein kleiner Teil, ein kleiner Part. Und man darf nicht immer, ich glaube, wenn man selber das Problem vielleicht produziert, dann ist es immer viel, viel schlimmer. Aber man sollte lernen, die Fehler zu akzeptieren und nicht so eine große Kiste daraus machen, ja.
Ich habe ja, hast du wahrscheinlich gesehen auf Instagram, nach Zuschauerfragen gefragt. Kamen verschiedene und einer der häufigsten war, wie kam es überhaupt zur Gründung?
Mit der Band?
Ja.
Die anderen vier Jungs sind tatsächlich alle aus dem gleichen Musikverein, aus Griesern. Mhm. Das ist nahe der österreichischen Grenze. Und ich wohne ein bisschen weiter weg, 20 Minuten am Berg oben in Oberegg und habe mit Andi dann studiert in Felkirch. Wir beide haben Trompete studiert und irgendwann haben sie dann gemeint oder hat Andi gemeint, eine Trompete könnte eigentlich noch dazukommen. Es war so wie eine Stegreifpartie aus dem Musikverein heraus, ohne Noten, einfach frei aus dem Kopf und das hat mir immer gefallen. Und dann kam ich dazu, zu einer Probe, wir haben Musik gemacht, hat Spaß gemacht und es war eigentlich total ungezwungen. Es gab keine Regeln, man hat alles probiert und man hatte auch noch nicht wirklich Engagements, also man hatte keinen Druck, man hatte keine Familie, die man ernähren muss, man musste nicht jede Woche oder mit jedem Auftritt so und so viel umsetzen und verdienen, sondern man hat einfach gespielt aus Freude. Und das war schon, also das wünsche ich eigentlich ganz vielen, oder das wünsche ich eigentlich jedem, dass er so in eine Geschichte reinrutschen kann, weil das ist so gesund und ein tolles Fundament, wenn du nicht als Profi vielleicht irgendwo reinkommst und schon den Druck hast, jetzt muss was umgesetzt werden. Es ist das Auto, es ist die Reise, es ist eine Familie, die ernährt werden muss. Genau, und das war halt bei uns alles nicht und das ist schon sehr schön, ja.
Wenn du jemandem erklären müsstest, der euch nicht kennt, was ihr macht, wie würdest du es machen? Weil ich finde es total schwierig zu beschreiben und einzuordnen.
Was wir machen?
Ja.
Also vom Stil
her? Ja.
Also wir machen eigentlich alles. Gut. Uns macht eigentlich alles Spaß. Es gibt, oder fast alles, es gibt eigentlich fast keinen Stil, der uns nicht gefällt. Wir finden, jeder Stil hat seine Berechtigung. Sonst würde er nicht stattfinden. Und zumindest jeder, der konsumiert wird. Und wir versuchen natürlich mit unseren Fans, auch mit der Entwicklung der Listener mitzugehen. Und das wird natürlich immer jünger. Das ist, das ist gut und schlecht zugleich. Aber im Grundsatz muss man da einfach ein bisschen mitgehen und sich erfreuen, dass es überhaupt so viele Leute gibt, die Freude daran haben. Und das teilen mit uns, dass die Vielseitigkeit. Das ist ja in der heutigen Zeit so schwierig. Mhm. Dass man, und das schätze ich extrem, dass wir so breit gefächert unterwegs sind, stilmäßig, und die Konsumenten das mitgehen. Das ist eigentlich, ich sage jetzt schon eher ein bisschen speziell, ja. Mhm.
Ihr schreibt, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, dass ihr Volkspopmusik 4.0 macht. Ich habe mich gefragt, was sind die ersten drei? Also, was ist Volkspopmusik?
Also man muss vielleicht dazu sagen, das wurde über uns geschrieben und das hat sich gut angehört und wir haben das so übernommen.
Das ist ja die einfachste Antwort
jetzt. Also Volkspop, man hat immer überlegt, man will ja immer schubladisieren. Man braucht immer eine Schublade, man will immer ein Wort, das grundsätzlich einen Überbegriff darstellt für so eine Geschichte. Und das gibt es einfach bei uns nicht. Wir haben es mit Blowpop probiert, aber das klingt für viele dann...
bisschen sexuell.
Richtig. Dann Volkspop hat es dann wie am meisten getroffen und 4.0, weil es halt doch ein bisschen anders ist als Volks und Pop gemischt. Naja, wie man will. Es ist ganz schwierig, uns irgendwo hineinzuwerfen. Ganz oft sind wir auch in der Schlagerschublade, das sind wir eigentlich aber gar nicht. Naja, eigentlich in einem Wort zu sagen, ist es wirklich schwierig. Wahrscheinlich trifft es Volkspop am besten, ja.
In welcher Schublade wollt ihr nicht landen, Schlager?
Ich glaube, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Darf man das so sagen? Naja, ich finde, Schlager hat absolut seine Berechtigung und es gibt auch Schlager, den ich wirklich sehr, sehr gern höre. Aber wiederum einen modernen, neuen Schlager, der mir gar nicht gefällt. Ich fühle mich eigentlich wohler im Volkspop-Bereich. Aufgewachsen sind wir so mit der Volksmusik. Wir vermischen das mit Pop-Elementen, daher finde ich eigentlich der Begriff Volkspop super. Und Elemente hat es sonst von allem drin. Das hast du ja vielleicht auch gemerkt jetzt mit dem Tic-Tac.
Ja.
Wir machen wirklich eigentlich vor gar nichts Halt. Und genau, daher...
Es ist total spannend, dass du mit Schlager so ein bisschen... Weil irgendwo habe ich in einem Interview gelesen, dass jemand von euch gesagt hat, er würde gerne mit Helene Fischer mal was machen.
Ja, das war auch mit viel Ironie dahinter.
Das liest man aus dem Artikel leider nicht raus.
Das stimmt.
Wir machen eine kleine Pause für einen weiteren Supporter und ich bin total stolz darauf, dass Sie den Podcast supporten, denn es handelt sich um die Marke K&M und das steht für König und Meier und ich bin mir sicher, jeder von euch hat etwas von K&M zu Hause, denn seit 75 Jahren versorgt König und Meier Musikerinnen und Musiker weltweit mit Ständern und Zubehör für jegliches Musikinstrument. Mikrofon- und Boxenstative, Sitze sowie Zubehör für Beleuchtungs-, Beschallungs- und Studiotechnik gehören zudem ins Programm. Ob Trompete, Klarinette, Posaune, Horn oder Tuba, K&M hat für wirklich alle Instrumente der Blasmusik den passenden Ständer. Ich selbst habe 3 Trompetenständer, 2 Flügelhornständer und selbst für den Podcast nutze ich ein Tischstativ, das 232 von K&M. Wie ihr seht, man kommt eigentlich gar nicht an K&M vorbei, denn das steht für Qualität und Langlebigkeit. Für weitere Infos könnt ihr bei k-m.de vorbeischauen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Weil du gesagt hast, Volkspopmusik, das ist so, wurde über euch geschrieben. Ich habe auch in einigen Artikeln kommt die Zuschreibung eine der besten Live-Bands. Mhm. Was macht die Zuschreibung mit dir oder mit euch?
Also das ist natürlich wunderschön zu hören. Wir hören das tatsächlich oft, dass die Leute uns lieber live hören als auf der CD. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinnskompliment. Also ich schätze das sehr und was macht das mit mir? Das zeigt einem vielleicht, dass eben genau das Zielpublikum, das wir bespielen, eigentlich mit dem, was wir machen, was überhaupt nicht fehlerfrei ist, trotzdem gut genug ist. Und das ist eigentlich genau das, was wir möchten, für die breite Masse, für die breite Masse eine Musik zu erzeugen, die man versteht. Zu dir gesagt, zu euch gesagt, das andere können wir nicht. Für das gibt es aber auch ganz viel andere Bands, die das wunderbar machen und gut machen. Da sind man auch am Woodstock, da sind so viele super gute Musikanten unterwegs. Man muss nicht versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist und nicht kann, sondern man sollte sich da bewegen, wo man sich wohlfühlt. Und genau, und da sind wir jetzt angekommen und schön, dass es einer so breiten Masse gefällt. Das ist wunderbar, ja.
Wie viel probt ihr noch?
Puh,
darf man das sagen? Du solltest das sagen.
Ja.
Na, weil ihr seid ja echt viel unterwegs. Mhm. Nutzt ihr den Soundcheck dann zum Proben?
Also wir haben jetzt dann einen großen Break und sehen uns gut 1,5-2 Monate nicht. Dann gibt es einen Tag, wo wir eine große Probe machen, alles nochmals durchspielen, was neu auch dazu kommt. Und ja, dann läuft die Kiste wieder. Und dann neue Songs werden einfach am Soundcheck miteinander geprobt. Und ja, tatsächlich gibt es selten noch Proben, bis gar nicht.
Das heißt, jeder muss sich vorbereiten für die neuen Songs?
Ja, ja. Bei uns ist noch gut, Andi hat ein Studio. Mhm. Also das ist ein riesen Luxus, den wir da haben. Und er schickt dann die Songs und die Demos und alles überhaupt rum und kann dann auch einzelne Spuren rausschicken und so können wir üben und das ist schon super effizient.
Also wer schreibt die Songs? Bei mir ist aufgefallen, wenn ich habe jetzt auf die Noten mal geguckt und da taucht ihr immer nur als Band auf. Mhm. Da taucht jetzt kein expliziter Name.
Ganz genau. Also das ist unsere Philosophie. Alles, was wir machen, das sind immer wir alle fünf. Ob alle dabei waren oder nicht. Bei uns sind alle involviert im Schreibprozess, aber nicht bei jedem Song natürlich. Da gibt es immer verschiedene Konstellationen. Und mal schreiben diese zwei, mal die anderen drei. Also das ist ganz willkürlich, aber das heißt jetzt von der Tantiemenverteilung, was auch immer, bei uns wird immer alles durch fünf geteilt und das ist sehr gesund. Auch nicht darüber zu sprechen, wie viele Stunden dass der in das investiert hat und das gibt es bei uns alles nicht.
Mhm. Was ist, wenn einem der Song nicht gefällt? Also wie demokratisch seid ihr dann tatsächlich?
Ja.
Oder gibt es das nicht?
Doch, es gibt doch. Es gibt tatsächlich noch öfters solche Situationen, wo die sind auch sehr schwierig zu handhaben. Aber eigentlich muss man einer Geschichte auch immer zuerst mal die Chance geben. Soll ich sagen, man muss das vielleicht zuerst mal erfahren, auf der Bühne auch. Nur einen Song zu hören, natürlich, man kann da schon sagen, gefällt mir grundsätzlich besser oder schlechter oder man könnte noch. Aber oftmals passiert dann auch noch viel auf der Bühne und mit dem Publikum zusammen, dass man vielleicht die Meinung doch noch ändert. Das hast du bestimmt auch schon erlebt, dass du einen Song nach dem ersten Mal hören vielleicht auch gar nicht so toll fandest und dann hast du ihn ein paar Mal gehört und dann hast du wieder andere Dinge rausgehört. Das kann sich auch total entwickeln, finde ich. Und deshalb muss man da immer sehr vorsichtig sein, weil so ein Song ist wie so ein Baby für die den schreiben. Und wenn dann jemand kommt, der vielleicht auch nicht involviert war in dem Schreibprozess und sagt, na, nicht meins, das kann schon sehr verletzend sein. Deshalb sind wir da schon so, fahren wir öfters oder immer mehr die Schiene, probieren und wenn es nicht passt, die Leute werden es uns schon sagen oder die Zahlen werden es uns sagen. Wir gehen da natürlich dann oft auf Spotify und schauen, wird der gut gehört, wenn nicht, weg. Weil wir haben so eine hohe Frequenz an neuen Titeln, dann ist er einfach wieder weg.
Aber ihr müsst ja trotzdem erstmal Energie reinstecken, den aufzunehmen, zu produzieren und dann auf Spotify zu schicken. Also ihr könnt ja auch vorher schon sagen, also oder keine Ahnung, wenn jetzt 4 von 5 sagen, boah, weiß nicht, ob das eine tolle Idee ist, oder gibt es das gar nicht?
Eigentlich gibt es das nicht mehr oft, weil wir machen das jetzt schon so viele Jahre und wir wissen auch ein bisschen, was den anderen gefällt, wo die Grenzen vielleicht auch von den Lyrics her sind und wir können uns da recht gut einschätzen, daher wir sind vielleicht ab und zu im Grenzgebiet, aber nie total drüber oder drunter und deshalb geht das meistens eigentlich gut und wir waren schon immer so ein bisschen eine Band, die einfach gemacht hat, nicht so viel hinterfragen, einfach raus damit und wie bereits gesagt, einfach probieren und dann die Leute werden dann schon uns ein Feedback geben oder die Zahlen werden schon.
Glaubst du, dass das ein Teil eures Erfolgs auch ist, dass ihr einfach nicht Dinge, also so eine Songentscheidung kann man ja auch zu Tode diskutieren, irgendwie, schon, sondern einfach, wir machen das jetzt einfach und gucken, was passiert. Damit habt ihr natürlich mehr Output.
Absolut. Also ich glaube, das ist ein Großteil vom Ganzen, ja, das denke ich schon. Wir haben immer gemacht und viel gemacht, wir haben vor allem viel daran geglaubt, wir haben früh schon darüber diskutiert, was könnte man, wir haben auch immer investiert, wir sind nie auf den Gagen hocken geblieben, haben gesagt, das wird jetzt ausgezahlt, sondern haben immer wieder überlegt, was könnten wir noch machen, was könnten wir den Leuten bieten und haben immer wieder probiert, investiert und ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man nicht stehen bleiben will. Ja. Hm?
Ich habe gesehen, dass ihr ja jetzt auch so ein YouTube-Format habt, Verschließ TV, ja, was ich sehr cool finde, dazu später vielleicht noch. Und in der ersten Folge wurde ein Miniclip von eurer Anfangszeit auch gezeigt, wo ihr in Fußgängerzonen gespielt habt. Wie ist aus der Band, die in Fußgängerzonen spielt, die Band geworden, die jetzt vor teilweise 15.000 Leuten spielt? Mhm. Nimm uns mal mit.
Ja, das ist wirklich verrückt, wenn man sich das so überlegt und anschaut. Wir sind so in der Geschichte drin, dass man oftmals gar nicht so realisiert, was eigentlich so passiert und wie sich das Ganze entwickelt. Man muss sich wirklich bewusst die Zeit nehmen und darüber nachdenken, so Videos vielleicht auch anschauen. Was ist passiert? Ja, wir haben immer gemacht, wir haben Neues ausprobiert, wir haben neue Instrumente dazugenommen. Anfänglich waren wir eigentlich eine typische Oberkrainer-Besetzung. Hat dann schnell gemerkt, Schlagzeug, das brauchen wir einfach für die modernen Geschichten. Wir sind alle sehr breit aufgestellt, also wir aufgestellt im Sinne von, wir hören auch alles und probieren alles und ja, so hatten wir relativ früh schon auch mit den Genre-Mädels einen breiten Stilmix und
ich glaube... Wessen Idee war das eigentlich? Weil das waren die ersten Videos, mit denen ich konfrontiert war mit dem Namen Festspänkler.
So ähnliche Geschichten gab es ja schon. Es gab da so einen britischen Gitarrist, der hat auch so ganz geile Videos gemacht und wir haben das gesehen und irgendwie, also ganz gleich in diesem Format gab es das so nicht, aber wir wurden da sicher angesteckt, auch von anderen und haben dann gesagt, so was Ähnliches möchten wir auch machen, haben das probiert und das hat total eingeschlagen, wirklich wie eine Bombe und ja. Und dann haben wir eigentlich jedes Jahr haben wir wieder eins gemacht, weil die Resonanz einfach toll war. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, an den Live-Shows relativ kompakt Songs zu spielen, die Leute halt kennen. Das war natürlich am Anfang noch viel wichtiger als jetzt. Jetzt unterdessen kommen natürlich die Leute auch, weil sie unsere Songs kennen. Aber damals war das natürlich nicht so. Da hast du viele Zelte, Feste und überhaupt Oktoberfeste. Und da war es wichtig, dass du diese Songs im Gepäck hattest. Und die haben uns dann so ein bisschen hochgepusht, um vielleicht auch den einen Song, den wir von uns gespielt haben, gut überbrückt, den die Leute dann halt vielleicht nicht so gut kannten. Ja.
Wie unterscheiden sich die Auftritte heute zu früher? Also jetzt mal unabhängig von der Setliste.
Ja, natürlich die Größe. Und also ein großer Unterschied ist, heute zahlen die Leute einen gewissen Betrag Eintritt, um das Konzert zu sehen. Und nur schon aufgrund dessen hast du natürlich eine Konzentration an Festspänkler-Fans, die fast, also die bei 100% quasi ist im Grundsatz. Es sei denn, es hat vielleicht auch noch Angesteckte oder überredete Partner oder was auch immer dabei, aber im Grundsatz ist die Konzentration sehr hoch, sprich, verglichen vielleicht zu früher, da gab es natürlich Konzerte, da war vielleicht nur ein Bruchteil vorne an der Front begeistert und der Rest war da zum Feiern. Und da hat man vielleicht auch noch nicht wirklich Eintritt bezahlt, also bestimmt lange nicht und das hat sich schon total verändert. Heute sind die Leute wegen uns da und das ist, ich denke, der große Unterschied.
Gibt es aber irgendwas, wo ihr damals gemacht habt, wo ihr gesagt habt, boah, eigentlich will ich das nicht, aber wir müssen das tun, damit wir vorwärts kommen, was ihr jetzt Gott sei Dank nicht mehr machen müsst?
Nein, das glaube ich nicht. Nein. Wir haben das, glaube ich, nie forciert in eine Richtung, die uns nicht gefällt, denke ich. Ja, Nein, wir haben eigentlich schon geschaut, dass das, was wir machen, uns immer Spaß macht, ja. Und dass es für uns Sinn ergibt.
Mhm. War das von Anfang an der feste Plan, dass ihr versucht, das zu eurem Beruf zu machen?
Nein. Also da gehört ja so viel, also das wäre auch ein bisschen naiv, denke ich, das zu denken. Eben das Gute war, wir mussten damals nicht. Und dann hat sich das aber trotzdem schnell entwickelt und gut entwickelt. Und man hat es einfach so genommen, wie es kommt, und hat versucht, immer die Freude daran zu behalten. Und das war immer der Fokus. Und es stand auch nie Geld im Mittelpunkt. Und ja, und das war schon schön. Also da bin ich wahnsinnig froh. Ich hatte parallel auch andere Formationen, wo es vielleicht ein bisschen anders lief. Und deshalb konnte ich das gut oder konnte ich das wieder mit anderen Augen sehen und schätze es auch dementsprechend wahnsinnig. Und ja, bin froh, dass das so gekommen ist. Ja, wir sind eigentlich im Herzen immer noch alle so ein bisschen Hobbymusiker, so die Blasmusikanten aus dem Dorfverein. Und da sind wir wie ein bisschen hängen geblieben noch im Herzen. Und vielleicht macht es das auch ein bisschen aus, ja, dass wir den Leuten so nah sind und das repräsentieren, was sie vielleicht selber auch ein bisschen sind.
Wie nahm das so das Umfeld auf, als klar war, okay, das wird jetzt so groß, dass wir das beruflich machen? Weil ich erlebe manchmal so, dass gerade in Musikvereinen, dass so der Prophet im eigenen Land immer so ein bisschen schwierig betrachtet wird.
Absolut. Das ist bei uns schon auch so. Also wir tun uns bei uns in der Region eigentlich auch am schwersten, lustigerweise. Wir haben jetzt ein super Format. Also wir haben eine coole Konzertkette, die bei uns in der Region ist. Und das ist auch kombiniert so mit Kinderkonzerten. Das ist super gut, das klappt. Aber ich glaube, das Kontingent ist dann relativ schnell erschöpft. Es braucht dann auch nicht mehr viel dazu. In der Region halten wir uns dann gerne ein bisschen zurück. Das Umfeld, soll ich sagen, also bei uns ist ja so, dass das Ganze ist so gesund gewachsen. Mhm. Es war nie so ein Riesensprung, natürlich. Es kam dann vielleicht mal Can You English Please und da kamen die Genre-Mädels. Da kam schon wieder ein bisschen was dazu und dann wuchs es schon wieder, aber eigentlich immer gesund. Man war nicht von heute auf morgen ein Star oder wie auch immer. Ja. Also das sind wir auch heute nicht, aber ja, es war eigentlich immer eine schöne Entwicklung und dann hat man auch die Familie konnte sich wieder darauf einstellen und auch jetzt ist das Ganze eigentlich noch so, dass wir unter der Woche ein normales Leben führen, teilweise noch arbeiten und dann...
Das heißt, du unterrichtest?
Ja, genau. Und dann Montag habe ich Sonntag, Dienstag, Mittwoch habe ich Schüler, Donnerstag habe ich die Kids und Freitag geht es dann wieder los, ja. Und eigentlich unterscheidet sich das gar nicht groß von einem, ich sage jetzt nochmals, Blasmusikant, der ist auch die Woche unter am Arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr als ich. Aber ich gehe dann halt am Wochenende, wo er aber dann auch oft mit dem Musikverein unterwegs ist. Ja, und wir machen es ja tatsächlich auch immer noch sehr, sehr gerne. Und für uns fühlt sich das noch immer nicht wie ein Job an, so einen normalen Job, wo man am Morgen sich immer wieder aufraffen muss zu gehen. Also normalen Job, nein, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Viele gehen ja hoffentlich gerne arbeiten, aber ja, wir tun das wirklich sehr, sehr gerne und schätzen das extrem, dass das so gekommen ist.
Wann war der Zeitpunkt, als euch klar war, okay, das reicht jetzt, um vielleicht das andere zurückzufahren?
Das war eigentlich kurz vor Corona.
So spät erst?
Ich dachte, Ja, das war lange finanziell nicht so interessant. Das muss man schon ehrlich sagen. Kurz vor Corona wurde es eigentlich dann immer besser und konnte man dann schon ein bisschen runterfahren mit dem Rest. Mhm. Musste man auch. Und dann kam natürlich der Knick. Irgendwann wird es dann natürlich schwierig mit dem Arbeitgeber. Ja, bis 60 kannst du runter, 60%, aber mehr geht einfach nicht, verständlicherweise. Und dann kam dann blöderweise die schwierige Corona-Phase. Die hat uns sehr zu schaffen gemacht. Also das weißt du selber auch. Wir Musiker hatten da wirklich eine schwere Zeit und wurden, Gott sei Dank in der Schweiz, wurde das noch relativ gut gehandhabt. Aber ja, man hat dann weiter Gas gegeben, hat viel Songs produziert, hat Videos gemacht und so, aber man wusste überhaupt nicht, was kommt danach. Und dass es dann wieder so gut anlief, war für uns natürlich sehr erfreulich. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich, sag jetzt mal, jetzt würde es gut gehen ohne andere Jobs noch, ja. Mhm.
Habt ihr Angst, dass ihr dadurch die Leichtigkeit irgendwann verliert? Weil ihr ja jetzt müsst, quasi?
Das kann man so betrachten, aber muss man eigentlich gar nicht zwingend. Nein, ich glaube, das glaube ich nicht. Nein, die Angst ist, glaube ich, nicht vorhanden. Das kommt schon gut.
Okay. Wie wichtig ist YouTube und Social Media für euch?
Ja, das ist krass. Wir haben gerade kürzlich darüber gesprochen, wie wir da begonnen haben. Aus einem Jux eigentlich heraus haben wir gesagt, komm, dann machen wir halt so ein Facebook-Profil. Das ist ja schon ewig zurück. Und dann hat man alle Freunde eingeladen und hat da so ein bisschen Musik hochgeladen. Und heute ist das A und O, Social Media, das gehört einfach dazu. Ich bin jetzt bei uns der Social Media Hauptverantwortliche und ja, also ich merke jetzt nur schon im letzten Jahr, wie das gewachsen ist und ja, gewaltig, was das ausmacht und was du bewirken kannst mit solchen Posts und ja, irgendwie schön, aber irgendwie auch erschreckend oftmals, ja. Ich denke es mir auch oft, wenn man irgendwo unterwegs ist in der Bahn oder wo auch immer, dann die Leute, die alle eigentlich gar nicht mehr kommunizieren miteinander, die alle am Handy sitzen. Ich merke es ja bei mir auch. Bei mir ist es halt einfach noch Job. Aber ja, und das ist halt so die Schattenseite. Aber es hat uns natürlich extrem viel geholfen. Ja. Die Genre-Mädels, die haben uns, ja, die haben uns extrem getragen auf YouTube. Und deshalb sind wir ja natürlich dankbar dafür.
Wie oft setzt ihr euch zusammen, um vielleicht so ein Marketing, Social Media Plan zu erstellen?
Ja, wir haben da eigentlich ziemlich ein tolles System. Also der Andi produziert dann die Songs und dann haben wir ein Filmteam, mit denen machen wir dann den Clip zusammen und dann gibt es einen, der erstellt einen Plan, dann und dann Release, dann und dann Video und ich habe dann gute Vorlaufzeit und kann mich darauf vorbereiten. Kann mit dem Filmteam kann Teaser-Material auch vorbereiten und ja, also es ist alles sehr unkompliziert und einfach und flexibel auch und doch ja, ein tolles, klares System eigentlich, das für uns so gut funktioniert.
Ich bin nicht auf TikTok unterwegs, seid ihr auf TikTok?
Ja, da tun wir uns aber noch schwer.
Warum?
Ja, ich glaube, dass ein Format erfolgreich wird und funktioniert, muss man das selber leben und verstehen und sich in die Welt reinbegeben. Mhm. Und man könnte gut sagen, Facebook ist so ein bisschen das ältere Semester, Insta ein bisschen dazwischen und TikTok der ganz jung. Und ich bin halt nicht mehr ganz jung.
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
35.
Ja, noch jünger als ich.
Ja. Und da muss ich mich jetzt noch reinleben. Das merke ich halt.
Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte vor 2 Monaten mit Sascha Auseneck gesprochen und wir haben ganz viel über TikTok, weil er gesagt hat, sie sitzen immer zusammen und versuchen diese Algorithmen zu verstehen und checken das wirklich aus. Seid ihr da schon so im Game drin oder ist das Ziel jetzt?
Natürlich spricht man darüber und wir haben auch Dinge ausprobiert, aber wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, na dann scheiß drauf, wenn es nicht zu 100% super funktioniert und einschlägt wie eine Bombe, aber es müssen auch wir sein. Mhm. Für TikTok muss man sich schon ein bisschen verstellen. Das Format ist schon komplett anders als die anderen Formate. Es ist viel weniger, wie soll ich sagen, also man geht auf die Scroll-Sketche, man muss die Leute sofort sketchen und es muss oftmals nackte Haut oder irgendwas dabei sein, dass das die Leute packt und das ist nochmal schauen, genau das mit dem Algorithmus, das du angesprochen hast. Wir sind da noch nicht in dem Modus, wo wir berechnen und für jeden Preis ein Video konstruieren, das dann durch die Decke geht, abgesehen davon, man weiß es ja nie genau.
Nie genau, ja.
Wir versuchen eigentlich schon ein bisschen uns selber zu bleiben und probieren das mit coolen Covers, mit eigenen Geschichten und mit viel Musik zu machen. Ja.
Was hättet ihr gern für ein Publikum? Weil du ja gesagt hast, okay, Facebook ist das ältere Semester, Instagram ist so mittel und TikTok, weil wenn ihr sagt, okay, eigentlich brauchen wir die 16-Jährigen nicht, dann müssten wir es ja nicht tun.
Also ich kann mich noch sehr gut an Konzerte vor 7, 8 Jahren erinnern, dass das da war das noch ein bisschen anders. Das gibt es auch heute noch, die Mischung ist heute noch top, aber früher war das wirklich noch viel extremer, dass von alt bis jung alles dabei war und Vater und Tochter sich in den Armen lagen und das waren die schönsten Bilder und die schönsten Komplimente, wenn Vater und Tochter vorbeikamen und sagten, ja, dann war vielleicht mal ein Song dabei, der hat mir dann, der war ein bisschen modern für mich, aber dann kam sofort wieder was traditionell. Das waren eigentlich die schönsten Geschichten. Wenn du wirklich auf den Bierbänken die Familien stehen siehst und alle feiern und also ich würde gerne in diese Richtung arbeiten und würde mir wünschen, es bleibt so oder es geht wieder mehr in diese Richtung. Und ja, dass für jeden was dabei ist, das finde ich wunderschön.
Ich habe so das Gefühl, wenn ihr eine Single veröffentlicht, wird die ein Hit. So die letzten auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass ihr, wenn ihr was macht, dann wird es groß.
Okay.
Ist nur mein Subjektiver. Wie erklärst du dir das, euren großen Erfolg? Also auch bei dem Woodstock Gesamtspiel sind ja immer Nummern von euch dabei. Wie kommt das?
Ja, das ist, also Dankeschön, ja, das ist natürlich wunderbar, wenn du das so siehst. Und ich kann es selber überhaupt nicht einschätzen. Also, was ist der Grund? Es muss irgendeine Spielart, es muss die Mischung, die Instrumentisierung und die Arrangings und das hängt so vieles zusammen, aber was es dann schlussendlich ist, so schwierig zu sagen, wenn man das ja wüsste, dann würde man das versuchen, immer wieder in diese Richtung zu forcieren. Ich glaube schon, also wir sprechen viel darüber, bei den Songwriting-Camps einfach zu bleiben. Nicht verrückte Läufe und Sachen und Geschichten und hoch und wahnsinnig tief und schnell. Wir probieren das nicht sportlich zu machen, eben auch, weil wir das vielleicht auch nicht so super können wie andere, sondern wir probieren immer an der Basis zu bleiben, einfach zu bleiben und für den normalen 0815-Konsumenten zu denken und ja, vielleicht ist es auch das ein bisschen.
Wie erklärst du dir zum Beispiel den Erfolg von unserer Reise? Also jetzt rein melodisch wird ja jeder am Anfang sagen, okay, da sind so große Sprünge drin, das wird nie so der große Hit. Dann ist es noch textlich auch doch tiefgründig. Ja, also es sprechen ja eigentlich schon genug Argumente, dass man sagt, das ist eine gute Nummer, aber es wird nie so groß. Aber es ist doch passiert.
Also bei den Blasmusikgeschichten, das ist ja so, wie soll ich sagen, eine einzelne Schiene, die wir fahren und die jetzt in den letzten Jahren wirklich auch super funktioniert hat, auch mit dem ein Leben lang. Ich glaube, da könnte es wirklich sein, dass wir einfach etwas gefunden haben, was niemand so macht. Es ist einfach anders. Es hat mal wieder Mollakkorde drin. Also das machen ja andere auch, aber wir haben, glaube ich, schon irgendeine Mischung da gefunden, die speziell eigen und anders ist. Aber was es genau ist, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Es ist vielleicht schon die Instrumentierung, die Farbe, die Texte, vielleicht auch, wie du gesagt hast, der schon sehr tiefgründige Text im Trio. Ganz schwierig zu sagen, ich weiß es auch nicht. Wir haben da sicher auch versucht, wieder so in eine Richtung ein Leben lang zu zielen und auch weil uns das natürlich sehr gut gefällt, aber dass das so wieder durch die Decke geht, hätten wir nicht gedacht und ist natürlich wunderschön. Ja.
Wer ist der Tiefgründige bei euch? Dass so ein Thema überhaupt...
Ist auch so eine Phasengeschichte, aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht im Grundsatz eher Marco und ich vielleicht. Mhm. Ja.
Was beschäftigt dich im Moment?
Oh, was beschäftigt mich? Wie geht's wohl meinen Jungs zu Hause und meiner Frau? Und wie wird es heute Abend dann werden? Wir sind jetzt schon das vierte Mal hier und es ist immer ein bisschen anders. Und ich bin sehr gespannt, wie es auch heute Abend wieder wird. Ja, lustig, dass so Locations jedes Mal wieder komplett anders auf einen wirken können und die Leute jedes Mal komplett anders drauf sind. Solche Geschichten, aber ich bin eigentlich ziemlich frei von gestressten Dingen oder Sachen, die mich negativ beschäftigen. Und ja, heute und morgen noch spielen und dann sind 2 Monate frei, ist doch auch schön.
Auch cool. Was machst du denn in 2 Monaten?
Also wir haben wieder Songwriting-Camps, wir machen wieder ein Genre-Medley.
Also doch wieder Arbeit?
Ja, schon, aber der Live-Betrieb ist mal weg. Mhm. Genau. Die Schüler habe ich wieder ab nächster Woche. Also wir haben einfach dann so ein bisschen reduzierter Betrieb und ich werde sicher viel mit meiner Familie unternehmen, mir viel Zeit für die Kids nehmen und auch für mich mal was ein bisschen rausnehmen.
Wie sieht das dann aus? Also wie findest du zur Ruhe bei dem ganzen Trubel?
Ich mach gerne Sport ein bisschen, gehe hier und da mal mit den Freunden aus und bin auch einfach gern mal alleine und genieße die Ruhe zu Hause. Und ja, man hat sich schon verändert in den letzten 10 Jahren. Ja, ja, wenn ich zurückdenke, früher musste man immer irgendwo sein. Mhm. Die Freunde im Dorf, in der Kneipe waren, man konnte bestimmt nicht zu Hause bleiben, obwohl man sich es vielleicht vorgenommen hat. Und heute ist man einfach froh, wenn man mal die Ruhe hat. Ja.
Verstehe ich so gut. Verstehe ich so gut. Mir ist so in der Recherche aufgefallen, und mir war das irgendwie, ist mir es da bewusster geworden. Mir war schon klar, was ihr alles macht, aber da ist es mir nochmal bewusster geworden, wie unfassbar produktiv ihr seid und unfassbar breit. Also von, unabhängig davon, dass ihr verschiedene Genres bedient, gibt einen Song mit einem Chor. Mhm. Macht sonst auch keine Band irgendwie. Ihr habt jetzt dann so ein YouTube-Format. Ihr seid eine Band, die gewachsen ist. Mir fallen nur 2 andere Bands ein, die genauso kreativ sind, komplett andere Genre und so. Das eine ist auch eine amerikanische Band. Aber ich habe das sonst, kenne ich das nicht, dass jemand so kreativ ist und so viel Output hat und sich aber auch so viele Sachen traut. Also zu sagen, okay, wir machen was mit einem Chor. Vorhin hast du ein Kinderkonzert angesprochen. Woher kommt das?
Ja, das war eigentlich wirklich schon immer so. Wir haben sehr viel innovative Köpfe bei uns und dann kommt das oft zusammen. Dann wir sind viel unterwegs, viel im Bus und dann setzen wir uns zusammen und dann pusht sich das so hoch und ja, die Ideen sind einfach da und die sprudeln und wir haben eigentlich jede Woche, bevor wir irgendwas machen, sind wir zuerst mal eine Zeit lang unterwegs und dann ist immer zuerst mal eine große Sitzung, dann wird besprochen, was offen ist, Dinge, die besprochen werden müssen und dann am Schluss gibt es auch meistens noch ein bisschen Zeit für eben diese kreativen Geschichten und das macht uns einfach Spaß und also wir könnten gar nicht ohne das. Das bedeutet uns viel, ist uns wichtig und ich glaube auch, es ist auch wichtig für das Publikum, dass da immer wieder was Neues kommt und dass man so facettenreich bleibt. Und, ja.
Aber ihr könntet euch ja auch einfach nur auf so Festivals und so konzentrieren. Also ihr müsstet nichts mit einem Chor machen?
Das stimmt. Man müsste ja eigentlich überhaupt nichts, aber ja, wir machen das wirklich, weil es einfach Spaß macht und es ist ja auch irgendwann mal rückblickend so schön zu betrachten, was da alles war und die Leute wachsen ja auch dann an die Band, zum Beispiel das Kobrecht, das war so wahnsinnig emotional, für mich total emotional, ich hatte da fast durchgehend Gänsehaut und die Leute, die Chorleute, die waren auch genauso in dem Ding drin und man bindet die Leute auch an einem und spricht natürlich auch die ganzen Chorleute da draußen an, also das ist ja. Ja.
Aber ist das ein Zielpublikum?
Chorleute? Ja, wahrscheinlich nicht. Und doch, vielleicht gibt es doch wieder den einen oder anderen, der sagt, komm, ich gehe da mal hin. Und
weil das Verrückte ist, ihr könntet ja auch A Cappella singen. Also ja. Ihr habt ja quasi alles vorhanden. Mhm. Also ihr könnt ja wirklich alles abdecken, was so geht.
Ja, das stimmt. A Cappella haben wir eigentlich früher noch viel mehr gemacht als heute. Das ist halt sehr, sehr anspruchsvoll auf der Bühne und sage ich mal, funktioniert dann oft doch nicht so gut wie das Instrumentale. Das können wir tatsächlich. Ja.
Wie kommt man drauf, ein Kinderkonzert zu machen? Ist ja auch mit das, was am weitesten weg ist von einer Band, die Festivals spielt.
Also wir sind da tatsächlich eine Band, die rein textlich wie auch musikalisch sehr kinderkompatibel ist. Mhm. Also wir sind da meistens, oder wir sind eigentlich gar nie unter der Gürtellinie, und daher ist das schon sehr kompatibel. Und wir hatten einfach eine Wahnsinnsresonanz, und es waren immer mehr Eltern, die mit den Kindern da waren, und da muss man einfach feststellen, man muss sowas anbieten, dass nicht die Kinder bis 12:30 am Morgen irgendwo in so einem Festzelt drin sitzen, stecken und fast einschlafen. Hat das probiert und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, und jetzt versuchen wir müssen das auch noch ein bisschen rausfinden, wie das am besten aufgeteilt werden muss, aber wir versuchen das sicher regional ein bisschen so zu managen, und ja, es macht auch irrsinnig Spaß. Also die Kids sind eh unsere Zukunft, und schön, dass genau ja, die das so leben, und die werden dann hoffentlich in ein paar Jahren immer noch auf die Konzerte kommen, ja, und wunderbare Erinnerungen an die Kindheit haben. Ja.
Ich würde noch ein paar Zuschauerfragen machen.
Gerne, ja.
Die zweithäufigste: Wie schafft ihr euer ganzes Pensum? Songs schreiben, Songs aufnehmen, Videos, Tour und Familie?
Die Tour findet vermehrt oder meistens eigentlich zwischen Donnerstag und Sonntag statt, und da bleiben noch ein paar Tage, und da finden meistens die anderen Dinge statt. Es gibt auch viel tote Zeit bei den Shows, wo wir dann uns die Zeit bewusst rausnehmen für Clips und genau solche Geschichten. Ja, das geht eigentlich schon ganz gut auf. Die Woche hat 7 Tage, und ja, wir probieren das immer ein bisschen geschickt aufzuteilen, auch aufs Jahr, so dass eben auch das für das andere Zeit bleibt, wie Familie und so weiter. Na, das geht schon gut, bis jetzt noch, ja.
Welches war euer lustigster Augenblick auf der Bühne?
Wir hatten früher so ein A Cappella-Medley. Das ist auch auf einer CD drauf. Das Liebeslied von Bodo Wartke. Mhm. Und das war eins, und dann war noch ein anderes, wo wir nacheinander reingekommen sind. Da hat der Höchste begonnen, und am Schluss kam der Bass rein, und die anderen, die da hinten waren, die haben dann immer so Faxen gemacht und reingepfiffen und gesungen oder geschrauen, und dann gab es oft so Lachkrämpfe, und dann ist das Ganze komplett auseinandergefallen, aber meistens dann kam es doch sympathisch rüber, und die Leute haben uns das dann, ja, haben uns dann irgendwie über die Geschichte rübergetragen, ja. Das war oft ganz lustig, ja.
Okay. Welchen Song spielst du am liebsten und warum?
Ein Leben lang und Unsere Reise. Das ist schon absolut meine Welt. Also mir gefällt auch alles sehr gut, ich bin auch sehr breit, aber da habe ich schon ganz eine enge Beziehung zu, ja, zu diesen zwei Songs.
Was motiviert dich am meisten, Musik zu machen?
Ja, schon das Feedback. Also natürlich die Harmonie, auch wenn mehrere Leute zusammen spielen und man merkt, es funktioniert und es ist homogen und genau das zum einen, aber auch das Feedback der Leute, die Gesichter, die Lachenden und ja.
So, ja. So, und jetzt die häufigst gestellte Frage von Zuschauern. Warum gibt es eine Woodstock-Pause?
Okay. Ja, das ist eine sehr schwere Frage und schwierig auch zu beantworten. Also im Grundsatz, wir sind absolut pro Woodstock und wir finden die Veranstaltung großartig und was da für die Blasmusik gemacht wird, ist unfassbar. Für uns war es einfach wichtig, dass auch für den Konsument klar ist, wir gehören da nicht zum Inventar, Es soll eine gute Zirkulation entstehen, es sollen auch andere Bands Platz finden in diesem Line-up. Und es gibt ganz, also ich habe die Frage oft auch Social Media technisch beantworten müssen und da ist ein totales Unverständnis da, weil die Leute wirklich denken, Woodstock gleich Feschbänkler. Mhm. Aber das Also das muss zum einen nicht so sein, auch wenn wir uns sehr wohlfühlen, mit der Veranstaltung verbunden zu werden, das passt ja alles, aber genau das soll eigentlich doch nicht passieren, finde ich. Es soll individuell bleiben und die Leute sollen auch anderen Bands die Chance geben und man soll auch ja, diesen Bands genau den Platz schaffen, auch an einer solchen Veranstaltung spielen zu dürfen. Ja.
Was sagst du zum diesjährigen Headliner?
Boss Hoss. Es ist, wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass, ja, dass die Leute einfach so festgefahren sind in unsere Richtung. Das ist ja wunderschön. Aber es ist oftmals schon hart für die anderen dann. Mhm. Und ich finde, man sollte einfach den anderen auch die Chance geben. Und auch für die, auch, man soll auch an die Veranstalter da denken, die haben echt keinen einfachen Job. Die Kiste ist so massiv gewachsen und nur schon das ist ja vielen unsympathisch. Viele hätten ja gerne das Wusst doch von früher, aber das geht einfach nicht mehr. Und man muss doch mit der Zeit mitgehen und man muss das leben und man muss eigentlich dankbar sein, dass das so viel getan wird für so viele Leute, für die Blasmusik. Und
wobei ja die Frage im Raum steht, ist Boss Hoss Blasmusik, nur weil sie drei Bläser jetzt dabei haben.
Ja, aber es ist natürlich, der hat so einen Job zu machen mit dem Line-Up, also das ist gewaltig, der hat jedes Mal hat er 130 bis 150 Bands, versuch mal da eine gute Zirkulation hinzubekommen. Dass es nicht immer gleich ist und Headliner-technisch ist das eine, also Mordsherausforderung. Also das, ja, ich bin da, ich möchte das nicht entscheiden müssen. Mhm.
Was sind eure Pläne für 2024?
Es sind sehr, sehr große Hallen geplant im Herbst. Das wird für uns ja auch ein bisschen Neuland sein.
Was heißt
in dieser Größe? Also wir sind da zwischen 8.000 und 10.000 unterwegs teilweise schon. Also es ist wirklich krass.
Okay.
Und da freuen wir uns natürlich sehr drauf, aber ja, bringt natürlich auch viel Verantwortung und ja, ein bisschen Nervenkitzel mit. Ja, und haben im Sommer sicher wieder coole Festivals, die wir spielen. Wir haben eigentlich nie so eine klare Linie oder eine klare Vorstellung, was muss in diesem Jahr passieren oder wo müssen wir hin. Mhm. Wir nehmen es schon, wie es kommt und die Entwicklung ist wahnsinnig, also die ist wirklich sehr schön und wir hoffen, dass wir das noch lange so machen dürfen. Ja. Mhm.
Was würdest du gern umsetzen, ohne die anderen fragen zu müssen? Also gibt es irgendeine Idee, wo du sagst, das würde ich gerne mal machen, wie mit Helene Fischer zum Beispiel? Oder so. Irgendein Wunschpartner, Duettpartner, Feature-Gast?
Puh, habe ich mir jetzt... Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es kommt jetzt schon bald was. Eigentlich kann ich das verraten. Komm, ich verrate das einfach. Wir machen was mit Sascho.
Ah.
Ja, und das wird großartig. Den Song haben wir diese Woche geschrieben und der sollte, ich weiß gar nicht, wann der rauskommt, das kann ich noch nicht sagen, aber das wird bestimmt großartig und da freue ich mich sehr auch drauf. Ich habe früher viel Oberkrainer Musik gehört, habe jetzt auch ein bisschen angefangen mit der Steirischen, so noch mehr den Zugang und ja, also da gibt es schon so ein paar Geschichten, die mich reizen würden, aber wichtig ist einfach breit zu bleiben und dann kommt vielleicht wieder ganz was anderes in eine andere Richtung, HBZ, Finch oder was auch immer und das macht spannend, finde ich, dass man einfach nicht festfährt, sondern ja, ich glaube, da haben wir so eine gute, breite Meinung und ja.
Weil du gerade gesagt hast, ihr habt den Song die Woche geschrieben, wie sehen so Songwriting-Camps bei euch aus?
Ja, wir treffen uns dann am Morgen und brainstormen und beginnen zu schreiben, beginnen zu spielen.
Also fangt ihr mit dem Text an oder mit der Melodie oder ist egal?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist auch ein bisschen genreabhängig. Das ist immer anders. Bei den traditionellen Geschichten passiert es auch oft so, dass man spielt und dann eine Melodie schön findet, dann übernimmt man die, probiert mal. Aber es ist immer anders. Es gibt da nicht ein... Ja, ein Grundsatz, den man immer fahren kann. Ja. Mhm.
Okay. Ich würde jetzt in die letzte Runde einbiegen, nämlich die schnelleren Fragen. Festival oder Club?
Festival.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Steirische.
Okay. Jetzt kommen wir zu der Frage, die der vorige Gast dagelassen hat. Welche Sache, die du noch nicht gemacht hast, bereust du am meisten?
Welche Sache, die du noch nicht gemacht hast, bereust du am meisten? Oh je.
Oder hast du alles durchgezogen, was du je machen wolltest?
Bestimmt nicht. Ich habe jetzt gerade kürzlich gedacht, ich möchte mal noch eine Sprache lernen oder sowas, aber bin dann wieder auf den Punkt gekommen, dass es eigentlich auch so ganz gut geht. Es ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Es gibt jetzt nichts, irgendwas, was mich total regelmäßig, was mich immer wieder catcht oder begleitet oder wo ich sage, das fehlt mir oder das sollte ich. Bin eigentlich happy, so wie es ist, ja. Ja.
Okay. Welche Sprache wäre es gewesen?
Italienisch.
Ah, okay. Ja. Du hast ja auch eine Frage überlegt?
Ja, genau. Ich habe mir für den nächsten Musikantin überlegt, was ist für dich der Kompromiss, den du aufgrund der Musik oder deiner musikalischen Tätigkeit ausübst, eingehen musst? Genau.
Gute Frage. Darf ich die zurückspielen?
Ja, also es ist sicher, bei uns sind es natürlich die Wochenenden, wo wir unterwegs sind und daher bleibt ganz wenig Zeit für Pflege, Freundschaften und so weiter. Da ist natürlich auch die Arbeiten von Montag bis Freitag. Ja, ich glaube, das ist der größte Kompromiss. Es lässt sich aber viel organisieren und arrangieren. Ja.
Wie ist das mit deinen Kindern? Vermissen die dich? Oder weil du ja quasi am Wochenende, wo ja dann Zeit wäre?
Die vermissen mich schon. Aber das hat sich jetzt auch, also die sind jetzt 3 und 1,5 und die haben sich auch schon ein bisschen daran gewöhnt, an diesen Zyklus. Und ja, das passt schon. Ich glaube, dass ein bisschen eine Distanz und ein Abstand ist auch gesund und gut, glaube ich. Ich bin ja dann wirklich viel zu Hause. Von Montag bis Donnerstag bin ich zu Hause meist. Und ja. Ja.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Ja, Bohemian Rhapsody kommt mir jetzt gerade spontan in den Sinn. Ich bin absoluter Freddie Mercury-Fan. Queen, super. Da gefällt mir wirklich die Band, der Sänger, der Film, alles, die Geschichte. Das fasziniert mich. Ja.
Wann kommt euer Bohemian Rhapsody? Also euer Song, der mal so völlig aus dem Rahmen fällt?
Ja, gute Frage. Ja. Also eigentlich, wir denken uns immer, es gibt immer wieder so Songs, wo wir denken, das ist wieder total exotisch für uns. Ja, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht. Wir probieren sicher immer wieder aus. Ich glaube, so in die Extremen werden wir wahrscheinlich schon nicht gehen. Ja.
Welcher Stil war dir am fremdest, wo du schon auch ein bisschen Zeit gebraucht hast, warm zu werden oder dich reinzuarbeiten?
Also es war damals Berlin. Da haben wir so eine Trap-Nummer gemacht. Und Trap ist eigentlich eine Musik, die ich nicht so wahnsinnig verstehe oder noch nicht verstehe, auch wenn ich das vielleicht würde, aber da hatte ich nicht so den Zugang und dann haben wir gesagt, komm, wir schreiben da eine Nummer, haben das gemacht und das war dann eigentlich für mich so eine Brücke. Also ich habe dann so ein bisschen den Zugang gefunden, aufgrund dessen, dass wir das gemeinsam geschrieben haben, hatte auch Freude daran, aber es war schon, wenn ich es mir dann wieder angehört habe, habe ich schon gedacht, shit, also das ist schon sehr speziell. Berlin und TikTok ist natürlich auch...
Geht auch schon so in der Richtung, ja?
Ja, ist auch sehr exotisch, aber das macht mir schon Spaß. Also das sind auch die Trompetenparts, finde ich schon geil. Also das gefällt mir schon gut, ja. Ja.
Gibt es noch ein Buch oder bist du eher der Filmegucker?
Ich bin eher der Filmegucker. Ja, ich bin nicht so ein fleißiger Leser, ja.
Muss auch nicht. Welche Aufnahme sollte man unbedingt sich mal angehört haben?
Ein guter Freund von mir ist jetzt bei dem Berliner Philharmonikern. Und
wer ist das?
Bertolt Stecher,
ja.
Trompeter.
Mhm.
Und ich habe mir jetzt oft Orchesterkonzerte von ihnen angehört. Und das kann ich empfehlen. Also die haben so einen Podcast und die haben so eine eigene Seite, wo du jedes Konzert auch nachsehen kannst. Das ist großartig. Also das ist schon... Nur weil ich das nicht kann, heißt das ja nicht, dass ich das nicht konsumiere und ich liebe die Musik. Also das ist wirklich großartig. Und großartig, und ich bewundere das im höchsten Maße, was die da leisten. Also Wahnsinn.
Dein Lieblingskomponist?
Lieblingskomponist, ja, das sind schon die Bruckner, Mahler, Wagner, das sind halt schon die
großen Blechl.
Ja.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Ja, also in der Blasmusikszene wünsche ich mir, dass das einfach so weitergeht und vielleicht noch ein bisschen in die Schweiz rüberschwappt. Wir sind da noch nicht so in diesem Virus drin. Deutschland ist super, Österreich top, also da läuft wirklich viel, das ist schön, hoffentlich geht das noch lange so weiter. Und privat gesund bleiben, das ist das A und O, und dann geht ganz viel.
Okay. Vielen Dank.
Andi, danke dir.
Dass du dir jetzt vor der Show die Zeit genommen hast, vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Das war die Folge mit Roman Pizzo. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass die Verspenkler mich auch live überzeugt haben, und ich würde behaupten, dass sie einen Fan mehr haben. Wer mal Zeit hat, kann sich wirklich in die Tiefen des Internets bewegen und auf YouTube mal durchschauen, was die Verspenkler alles machen, neben ihren Videos und 10 Genre-Medleys noch auch jetzt kleine Dokus, die auch alle hochwertig produziert sind. Neue Ideen mit Kinderkonzert, also eine Band, die sich nicht auf dem Ruhm ausruht, sondern wirklich permanent am Arbeiten ist. Eine ganz große Hochachtung von mir. Und wer dem Phänomen Verspenkler immer noch zweifelnd gegenübersteht, dem rate ich auf jeden Fall mal, ein Konzert zu besuchen. Die Jungs haben es verdient, dass man sich das auf jeden Fall mal live anhört. Ich möchte mich bei meinen Supportern Buffet Grandport und bei K&M bedanken, bei Leander Machern für den Schnitt, bei Dirk Mattes für die Musik. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr noch den Newsletter von mir abonnieren wollt, den Link findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, macht's gut, euer Andi.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.